Am Ende willst du auch kein Museum mit Preisschild haben. Du willst keine immer die gleichen Produkte, du willst nicht gleich aussehen wie alle anderen.
Herzlich willkommen bei Supermarktmacher, dem Podcast von LZ Direkt. Diesmal mit einer Spezialfolge von den Supermarktstars in Frankfurt. Zu Gast ist Ralf Dümmel, Deutschlands wohl bekanntester TV-Investor aus Die Höhle der Löwen. Wir sprechen über Hypes, teure Flops und warum Mut am Regal gerade jetzt entscheidend ist.
Ralf, schön, dass du da bist. Live und in Farbe sozusagen. In einer wunderbaren Farbe, wie ich übrigens finde. Schönes Grün, gefällt mir sehr gut. Denke ich da immer drüber nach. Aber ganz was anderes Thema. Wir stellen uns das mal vor. TV-Sendung, Produkt ist gelaufen. Deal ist auch per Handschlag besiegelt worden und hat dann auch funktioniert. Und Montagmorgen steht das Produkt ganz alleine im Regal.
Ganz alleine steht es ja nicht. Da stehen noch ein paar andere Sachen daneben erstmal. Jetzt sage ich erstmal Hallo. Es ist schön, hier zu sein. Ich bin das erste Mal hier, bin sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und ich liebe es, an der Basis zu sein, bin extra auch nicht für den Vortrag gekommen, sondern war schon von Anfang an hier und habe sehr interessante Vorträge gehört. Insofern erstmal Hallo zusammen. Damals, als ich anfing bei Höhle der Löwen, war dann die große Überraschung, dass damals war die Sendung noch am Dienstag und dass am Mittwoch dann die Artikel schon im Laden sind. Davor wurde ich dann abgefeiert, wo ich gedacht habe, also es verkauft auch keiner Lichterketten im Februar zu Weihnachten oder sowas. Ja. Und jetzt, wann ist das Produkt am besten zu verkaufen und zu sehen, ob es langfristig hält? Aber man muss auch sagen, die Höhle der Löwen, was natürlich, muss man sagen, wenn der Pitch gut läuft, eine tolle Werbesendung auch ist für das Produkt, kann der Turbo oder auch der Turbo S sein. Aber langfristig funktioniert das Produkt und das Startup wird nur erfolgreich, wenn es auch ohne Höhle Löwen funktioniert. Das ist eine gute Startrampe, nicht mehr.
Da reden wir gleich noch ausführlich drüber. Denn das Problem, das ja viele Kaufleute haben, ist ja, dass sie sagen, ja, Höhle der Löwen kenne ich, dann pushen die da irgendwas hoch und dann geht das 3 Wochen und danach habe ich die Hälfte vom Display im Markt stehen und keiner will es mehr haben. Ist das ein Problem, dass du beobachtest oder wo du sagst, nee, eigentlich ist es gar nicht so?
Also jetzt muss man erstmal sagen, als wir angefangen haben, die ersten ein, zwei Staffeln liefen fantastisch. Da lief alles richtig gut, so dass man dann irgendwann auch blind wird und sagt und überall alles verkauft. Ja. Dann haben wir nachher schon Zahncreme im Baumarkt verkauft und so weiter. Ja. Und dann merkst du, irgendwann wird das überfüllt und das ist funktioniert so nicht. Und wir steuern das heute anders aus. Auch ein Löwe lernt dazu. Ja. Wir haben jetzt die letzte Staffel, die wir jetzt gerade abgeschlossen haben. Die früher Staffel war mit einem Partner mit 4000 Filialen. Die erfolgreichste Staffel seit 6 Jahren, von der Abverkaufsquote, aber auch vom Umsatz her.
Ja. Du hast mal im Interview gesagt, dass der Kunde vielleicht, sag ich mal, anfangs aus Neugier kauft, aber am Ende nicht die Neugier entscheidet, sondern im Grunde genommen die Überzeugung, um die es geht. Ne? Und wie kriegt man den Kunden denn eigentlich dazu, dass er sagt, oh, ja, das habe ich im Fernsehen gesehen, bin ich neugierig, aber dann sozusagen aus der ersten Neuheit nach dem vielleicht ersten Impulskauf dann wirklich was wird, wo du sagst, ja, finde ich gut, mache ich vielleicht sogar ein zweites Mal.
Ich muss mal sagen, mein Geschäft ist ja auch eher das Massengeschäft, nicht irgendwo die Nische mit ein paar Läden, sondern eher wirklich breit aufzutreten, weil ich ganz früh in meinem Geschäftsleben mal gelernt habe, eines der besten Produkte ist Toilettenpapier. Ja. Das wird von 3 bis zum Ende benutzt. Für Linkshänder hast du halt nur 8% des Marktes. Deswegen habe ich schon immer geguckt, was ist für die Masse geeignet. Und bei Höhle der Löwen, wenn wir darauf jetzt mal nur gehen, war am Anfang schon dieses Gefühl, oh, wenn das da gut rüberkommt, dann geht alles. Mhm. Und da habe ich auch schon, ich habe jetzt 215 oder 220 Deals inzwischen gemacht, also in Startups investiert. Und so mit der heutigen Erfahrung, muss man sagen, habe ich auch in einige investiert, wo ich sage, das habe ich damals genommen, als ich da ja gesagt habe. Also da muss man auch sagen, das war so, das ist natürlich auch so, Fernsehen läuft gut, dann kommen sympathische Menschen, die wollen deine Hilfe und du merkst nachher, dann irgendwann lernst du, boah, das hat mehr Potenzial und du guckst heute, ich gucke heute auch bei den Investments schon ein bisschen anders drauf, weil, also die Zahl ist bei den Startups, war immer so, von 10 Startups gibt es in einem Jahr noch 1, also nur 10%. Ja. Die Zahl ist inzwischen nach Corona nochmal schlechter geworden. Hamburg Handelskammer hat so 0,4, schaffen wir es nur noch nach einem Jahr. Wir haben eine Quote von zwischen 50% und 60%, was brutal hoch ist. Aber es stimmt ja, was du sagst, heißt ja auch, dass es 40% nicht schaffen. Trotzdem sage ich, wenn du heute irgendwo Einkäufer bist oder auch ein Kaufmann bist und sagst, ich nehme jetzt 10 Produkte, wo ich noch keine Erfahrungswerte habe, da wirst du nie das hinkriegen, dass du 6 hast, die durch die Decke gehen. Also deswegen ist es schon, denn durch den Hype des Fernsehens hat schon echt Vorteile und du kannst das vernünftig vorbereiten. Wir scannen ja auch verschiedene Sachen mit Social Media in Verbindung und so weiter, was ja hier heute auch schon ein bisschen kam. Da lernst du auch jede Staffel.
Aber eine Flop-Rate musst du auch einkalkulieren, ne? Genauso wie jeder Markenhersteller, ja, der auch sagt, 80-90% geht dann irgendwann
in
Jordan.
Es gibt Investments, da habe ich 50.000 Euro in der Sendung investiert und habe 1 Million Euro verloren.
Ja klar, weil du musst ja in die Vorproduktion auch gehen und dann muss das Ding ja dann da sein.
Aber Olaf, dass ich da jetzt immer noch sitze in der Sendung, heißt, entweder will ich es noch lernen, wie es geht, oder insgesamt geht es nachher auf.
Gesagt, ja, unterm Schnitt bleibt was übrig, ne? Genau. Hier sitzen ja auch Kaufleute, die sagen, nee, übrig habe ich nichts, ne? Vor allen Dingen nicht Regalfläche, ne? Weil die sagen, ja, dann mache ich meine Eigenmarken, dann mache ich da noch meine A-Marken rein. Und warum soll der sozusagen einem Startup dann noch den Platz geben? Ne? Hier sind ja auch einige Kaufleute, die mehrere Märkte haben, wenn du jetzt sagst, ich habe hier das Produkt X und das will ich jetzt dem Kaufmann Müller mit seinen 10 Märkten nochmal verkaufen. Was wäre so dein erster Pitch-Satz, dass der das aufnimmt?
Glaub mir, das läuft. Nein, also es fängt erstmal an, dass Eigenmarken, wo viele Kaufleute oder auch die Zentralen echt einen mega Job machen. Ja. Und Eigenmarken sind natürlich auch gerade jetzt auch getriggert durch die Gesamtsituation. Wir haben, ich weiß nicht, ob man das so laut sagen darf, wir haben eine scheiß Wirtschaftslage, wir haben die höchsten Insolvenzen, dieses Jahr wird es noch mehr Insolvenzen geben als letztes Jahr. Wir haben, ich will nicht politisch werden, aber wir haben Politik, die Menschen mehr verunsichert, als dass sie Sicherheit gibt. Und ich habe immer gesagt, von wegen, wir haben in Deutschland ganz, ganz viele Menschen, wo am Ende des Monats das Geld alle ist. Das ist auch nicht schlimm, weil es gibt ja neu.
Ja.
Wir haben aber mit den ganzen Preissteigerungen jetzt ganz viele Menschen, wo am 23. des Monats das Geld alle ist. Und dadurch wird natürlich gespart und auf den Preis geguckt, was den Eigenmarken im Moment vielen zugutekommt, was auch positiv für die Menschen dann ist, weil sie merken mal, dass Eigenmarken, was für eine Top-Qualität, welchen Anspruch auch Kaufleute oder die Zentralen an die Eigenmarken haben. Das ist egal, ob das jetzt Rewe, Edeka, Kaufland oder aber auch Drogeriemärkte, die Qualität der Eigenmarken ist ja schon extrem hoch. Aber jetzt will ich deiner Frage nicht ausweichen. Ich glaube nicht, dass Eigenmarken oder auch A-Marken Feinde von Startups sind, sondern ich glaube einfach, am Ende willst du auch kein Museum mit Preisschild haben. Du willst keine immer die gleichen Produkte, du willst nicht gleich aussehen wie alle anderen. Das haben wir heute in ganz vielen Vorträgen und das ist ja das, warum ihr das hier macht. Ich lerne von anderen Kaufleuten, ey, probier mal was aus, sei mal riskant. Da glaube ich, sind Startups schon auch eine Bereicherung, weil sie einfach innovativ und auch manchmal näher am Kunden sind und da schon Vorteile mitbringen.
Aber lass uns noch mal kurz auf die wirtschaftliche Situation kommen, weil ich das auch ganz spannend finde. Dazu mal halt die Frage. Neugier ist ja das eine und zu sehen, ah, okay, das Produkt interessiert mich, finde ich ganz spannend. Aber dann sagst du ja, am Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig. Soll ich das wirklich kaufen? Was ist dann sozusagen der Trigger, der den Kunden sozusagen über die Hemmschwelle bringt, zu sagen, ja, das kaufe ich jetzt doch, dieses Produkt. Das kaufe ich ja nicht nur, weil der Dümmel im TV gesagt hat, geiler Deal, machen wir, kriegst du ab Montag, tolles Produkt.
Ja, nicht, ja. Also es gibt, die wesentlichen Dinge sind leider im Moment auch Preispunkte.
Ja.
Das merken wir immer mehr, dass gerade auch in der Masse vieles dann über den Preis geht. Oder die Innovation und der Need muss so groß sein, dass die Leute auch bereit sind, weil sie gar nicht so den Vergleich haben beim neuen innovativen Produkt, dass sie da auch bereit sind, 1 Euro mehr auszugeben.
Das heißt, Need heißt, ich muss sozusagen ein Problem lösen, von dem der Kunde seit Monaten denkt, oh, kriege ich ihn das geregelt? Oder ein Problem noch besser, das er gar nicht vorher kannte, dass er das eigentlich hat.
Wie leicht es geht zu lösen, was er hoffentlich irgendwo kennt, weil das ist ja diese Emotion, wo man sagt, oh, wenn das jetzt mein Problem löst, und ich liebe Problemlöser und ich weiß jetzt schon in der aktuellen Staffel, die wir hatten, haben wir echt so ein paar Themen, wo man sagt, boah, das ist wirklich ein Problemlöser und da führe ich ja die Gespräche auch mit dem Handel, wo es auch dann relativ leicht ist, wenn du die richtige Story hast, die richtige Innovation, wo jeder das nachvollziehen kann, dass du da auch eine bessere Chance hast, gelistet zu werden.
Du hast gerade sozusagen von den Flops und den Erfahrungen gerade auch so am Anfang gesprochen. Wie viel ist denn eigentlich mittlerweile dabei auch noch Bauchgefühl, wo du sagst, komm, das habe ich, das kenne ich, das Ding, das kann man machen, so aus dem Bauch raus. Oder wo du einfach sagst, nee, bevor ich das sozusagen da den Deal abschließe oder das in den Markt bringe, mache ich lieber nochmal eine genaue Datenanalyse, mache ich mal so einen richtigen Deep Dive. Ich finde nicht nur die Leute nett, sondern ich finde nicht nur die Zahlen nett, sondern ich gucke mir auch nochmal genau an, funktioniert das Produkt am Ende des wirklich?
Ich komme natürlich schon aus einer Zeit, wo alles nur Bauch war und habe in meinem Leben viel Lehrgeld bezahlt. Ich sage immer mein Startup, ich bin nicht schlauer als ihr. Ich habe das ganze Lehrgeld, was ihr zahlen würdet, habe ich bereits schon ausgegeben. Ja. Und jetzt muss man sagen, ich lag in meinem Leben zum Glück mehr richtig als falsch. Ja. Ich liebe Produkte, das ist mein Leben. Jetzt muss man sagen, ich kann auch nicht viel anderes, aber ich liebe es, Produkte zu suchen oder auch zu erfinden. Wir entwickeln auch sehr viele, haben ja neben die Höhle der Löwen und Startups, meine DS-Produkte-Gruppe, wir entwickeln ja auch viele Artikel oder erfinden Artikel. Inzwischen ist es schon so, würde ich fast sagen, eher 70-30, weil du natürlich schon heute mit Datenlagen auch viel checken kannst. Ich sage aber trotzdem meinen Leuten immer, die Datenlage sagt dir alles, was gewesen ist. Und das Gefühl und Erfahrung kann dir auch vielleicht ein bisschen was nach vorne noch erzählen. Ja. Aber es geht schon so, dass wir auch ganz viel Suchbegriffe, was ist bei Social Media los? Du kommst ja heute mit verschiedenen Systemen an Zahlen ran. Ja. Und dann gibt es nun mal einen großen Online-Händler mit A, wo du alles kaufen kannst. Da gibt es Systeme, wo du genau gucken kannst, wie viel verkaufen die, in welchen Monaten verkaufen die mehr. Und da wird schon viel Datenlage gemacht, weil man muss auch ehrlich sagen, das lernt man ja auch mit der Zeit, dass es auch mal den falschen Zeitpunkt für das Produkt gibt oder gerade den richtigen. Ich habe bei Höhle der Löwen mal ein Produkt, da kam so ein Typ rein, der war selbst Hypochonder und hat gesagt, er hat vor allem Schiss, dass ich und hat so ein Labello gemacht, dass du Gläser, wenn du draußen gehst, und hat das so schön erklärt, geht mal in eine Kneipe, guckt mal, wie da Gläser gespült werden, wollt ihr nicht mehr draus trinken und hat so ein Schiff gemacht, Glasello hieß der, wo du daran rumreist. Ja. Alle dran geglaubt, wir hatten den auf Millionen, wirklich Millionen von Handzetteln auf der Titelseite, wo eigentlich eher Food drauf ist und das ist total gefloppt.
Ja.
Und dann haben wir die Ware wirklich günstigst abverkauft und ein Dreivierteljahr später kam Corona und ich würde heute behaupten, dass er heute mehrfacher Millionär gewesen wäre.
Ja.
Und daran sieht man auch, dass der Zeitpunkt auch mal falsch sein kann. Ne?
Einfach manchmal auch eine Frage des Timings dann am Ende
total,
des Tages. Ne?
Total.
Stichwort Timing. Von dir gibt es, und die gibt es ja schon lange, die gab es ja schon lange, bevor alle durch TikTok irgendwie hypernervös wurden und keine Zeit mehr hatten, sich immer Dinge länger anzugucken. Die 3-Sekunden-Regel, die finde ich super spannend. Vielleicht kannst du mal erklären, was es damit auf sich hat mit dieser 3-Sekunden-Regel und welche Folgen die eigentlich hat sozusagen für den PO.
Ich glaube, dass hier ganz viele Menschen sitzen, die das besser wissen als ich. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der mit dem Einkaufswagen durch den Laden geht und alle Verpackungen liest. Mhm. Das heißt, du gehst nicht in Edeka, Rewe, Kaufland oder irgendwo hin, um ein Buch zu lesen oder Verpackungen zu lesen. Das heißt, da stehen so viele Produkte und wenn du nicht das Glück hast, dass du mit dem Display im Weg stehst, wo du wirklich mit dem Einkaufswagen rumfahren musst, dann hast du ja mit dem besten Platz, dann musst du irgendwo auffallen und dann ist erwiesen, dass das eigentlich, dass du nur 3-4 Sekunden Zeit hast, den Kunden zu touchen. Mhm. Und ich sage immer, das erzähle ich meinen Startups immer, ich habe in meinem Leben so gelernt, über die vielen Jahre, es gibt für alle Ideen oder Produkte gibt es 3 Kundengruppen. Mhm. Die erste ist, was soll der Scheiß, braucht kein Mensch. Mhm. Die zweite ist, wie geil ist das denn, das will ich haben. Und die dritte ist oftmals die größte. Finde ich gar nicht schlecht und wird Deutschland nun Weltmeister oder was für ein Date habe ich oder wo gehe ich heute Abend essen? Also dieses positiv angetatscht und dann wieder aus den Augen, aus den Sinnen. Und da ist erwiesen, dass wenn du die Leute vernünftig touchst, dass du die Gruppe am ehesten kriegst zum Kauf.
Sind das die, die am Ende die loyalsten sind, weil die nicht einfach, ich sag's jetzt mal ganz salopp, dem nächsten geilen Scheiß hinterherrennen?
Die ersten Spontankäufer, wenn es gut ist, nehmen wir bei Food, wenn es dir richtig geil schmeckt. Wir erleben das bei Höhle der Löwen, wenn da 5 Löwen sitzen und sagen, wow, das schmeckt so geil, dann merken wir, dass die Leute alle am nächsten Tag loslaufen und das probieren.
Ja.
Dann hört ja jede Werbung auf. Wenn du probiert hast, kann dir ja sonst wer einer was erzählen. Wenn du probiert hast, schmeckt's dir oder schmeckt's dir nicht. Mhm. So. Und wir hatten auch andere Fälle, wo Löwen sagen, oder das schmeckt wie Medizin, wo ich sage, oh, die armen Startups. Ich finde, also wir haben ja auch als Löwen eine Verantwortung. Ich muss immer sagen, also ist ja eh Geschmackssache, was du isst. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Die 5 Menschen da vorne entscheiden jetzt auch im Leben nicht, was alle essen.
Ja.
Aber deswegen bin ich immer sehr vorsichtig. Und wenn es mir gar nicht schmeckt, dann sage ich immer, ist ja Geschmackssache, ist nicht ganz so mein Ding, weil ich so großen Respekt habe vor denen, die da kommen. Und die haben sich ja Gedanken gemacht. Und ich glaube, es steht uns nicht zu, da zu sagen, hey, das kannst vergessen oder so.
Eigentlich müsste es ja am Ende des Tages dem Team im Markt schmecken, ne? Weil du hast ja mal gesagt, irgendwie, wenn ein Produkt nicht das Team im Markt überzeugt, dann bleibt es sowieso im Karton, dann packen die gar nicht erst das Display.
Jetzt muss man sagen, ich glaube eher, dass man dem Team im Markt es einfach machen muss durch eine vernünftige Lieferung, dass alles passt, dass die Systeme, ob das jetzt die richtigen ERN-Codes, diese Dinge, die ja normal sind, wenn du ein großes Unternehmen ist, das, wo Startups ja heute Herausforderungen haben, wenn die so ein Booklet kriegen von der Zentrale mit Lieferbedingungen und jede Zentrale und Palettenhöhe da und das nicht überstehend und Vorsicht damit, dann haben ja Startups, sind erstmal überrascht, was da alles ist. Das ist für ein Unternehmen seit 53 Jahren, 54 sind wir jetzt, seit 36 den stationären Handel beliefert, wird das aus dem FF gemacht. Aber ich glaube, dass das Wichtigste ist, um den Menschen das einfach zu machen, wenn du Displays lieferst, dass die wirklich entweder aufgebaut geliefert werden wirklich Aufreißkartons, wo es ganz einfach einzustecken geht. Die Mitarbeiter jetzt im LEH, die machen ja jetzt auch nicht die Kundenberatung, die laufen nicht auf den Einkaufswagen zu und sagen, habt ihr jetzt das neue Produkt von Herrn Dümmel da bei Höhle Löwen schon gesehen? Also leider funktioniert das nicht so, sondern die haben andere Aufgaben und helfen den Kunden eher beim Finden von Produkten. Ja. Aber stimmt schon, dass es natürlich hilft, wenn die auch überzeugt sind. Und ich merke das ja ganz oft, wenn man mal in den Handel geht, auch das Produkt haben wir von ihnen und das wird gut verkauft oder nicht verkauft. Und warum hast du da investiert?
Wird vielleicht auch das Display schneller nachgefüllt als irgendein anderes Regalboden. Ja. aufgesetzt wird. Ne? Also kann ja sein. Ne? Ist das eigentlich immer noch so ein Problem bei den Startups, dass die, sag ich mal, Nachhilfe brauchen in Sachen EAN etc. pp. Und macht ihr das dann, dass ihr dann denen erklärt, wie es eigentlich funktioniert, was eine QS-Kontrolle ist und was auch immer noch alles dazu gehört?
Ja, wenn du ganz am Anfang stehst und wenn du auch Multichannel im optimalen Fall Omnichannel beliefern willst, also eigener Shop, online und stationär verschiedene Geschäfte, dann hast du so viele Auflagen. Das geht ja bei einigen schon auch dann noch mit der Schriftgröße, der Artikelnummer auf Umkartons und so, die unterschiedlich ist. Also das, was, wenn du es ewig machst, dann weißt du, was zu tun ist. Aber das ist ja völlig normal. Ja. Woher soll ein Startup das wissen? Die sagen einfach, hey, erstens bring mich in den Laden und bring mich zum Geld.
Also scheitert dann so ein Deal auch möglicherweise mal im Nachhinein, obwohl die Leute sind gut, das Produkt ist gut, weil dann einfach die nicht in der Lage sind zu sagen, so, innerhalb von 3 Monaten müsst ihr 100.000 Euro pro Lotten dies und das produzieren können.
Es gibt schon Deals, die platzen. Das jetzt muss man sagen, das hängt so ein bisschen damit auch zusammen, wie ehrlich diese Sendung ist, weil selbst Freunde von mir glauben ja nicht, dass wir nicht wissen, wer da kommt. Ne? Ja, also wir haben keine Informationen. Du setzt dich dahin, da geht die Tür auf und dann will jemand 300.000 Euro für 10% und erzählt dir, was er gerade hat. Und das geht in einer Dreiviertelstunde. Das ist ja in der realen Wirtschaft ein bisschen anders, wenn du Investor bist. Jetzt muss man sagen, und nicht, weil ich so toll bin, sondern bei mir gehen ungefähr 95% aller Deals. Also ich hatte in der letzten Frühjahrsstaffel 10 Deals und alle 10 sind zum Notar gegangen, weil ich auch eher der strategische Investor bin. Ich bin nicht so der Finanzinvestor, sondern ich helfe eher strategisch in ganz vielen Dingen, weil das meine Welt ist und weil unser Unternehmen das halt täglich macht und die können dann auf viele Experten zurückgreifen aus den einzelnen Bereichen. Wenn du das mit dem Handel jeden Tag machst, sage ich mal, gucke ich ja auch manchmal im Fernsehen ein bisschen grimmig, wenn ein Tech-Investor dir ein Produkt wegschnappt, wo ich denke, ey, das wäre so, als wenn ich morgen eine App mache, das kann ich auch nicht, ohne den anderen jetzt weh zu tun. Die können vieles, was ich nicht kann. Ich
möchte nochmal auf das Thema Ertrag auch kommen, weil Kaufleute können ja ziemlich genau rechnen und die sagen sie, ja, mit einer Marke mache ich so und so viel Ertrag, mit meiner Eigenmarke mache ich, und da stelle ich jetzt einfach mal, mache ich nochmal mehr Ertrag. Und eigentlich, warum soll ich jetzt für, ich sag mal, den Zeitraum X noch ein Startup reinnehmen, von dem ich, viele haben ja schon auch mit normalen Hype-Thema, ne? Ich denke mal an Dubai-Schokolade, wie viele da eigentlich relativ spät aufgesprungen sind, Probleme. Wieso soll ich mir jetzt das Risiko aussetzen, da so viel Ertrag zu machen, dann muss ich noch mit dem Startup teilen, dann muss ich mit den Löwen teilen und so. Warum macht es Sinn, sich so ein Startup reinzunehmen, so ein Produkt reinzunehmen? Und zwar, wenn der Ertrag gut ist. Und zweite Frage dazu, selbst wenn der Ertrag vielleicht nicht ganz so berühmt ist.
Also ich muss dich natürlich jetzt erstmal korrigieren, dass die Marge ja nicht schlechter ist als bei einer Marke. Eigenmarken, ich glaube, dass du es einfach beides führen musst. Ich glaube, dass du beim Startup nicht auf Marge verzichten musst, wenn du jetzt im Vergleich zu anderen Foodprodukten oder Non-Foodprodukten, eher sind ja die A-Marken, denen ich jetzt nicht wehtun will, aber die, glaube ich, sind ja eher Margenschmäler und können vielleicht besser die Key-Accounter da besser auftreten und verhandeln als jetzt das kleine Startup oder so. Ich glaube einfach, dass, und das hat die Vergangenheit gezeigt, wir haben ganz viele Startups, die wir in den Handel gebracht haben, die seit 2016, 2017 heute noch gelistet sind, im Jahr mehr Stückzahlen machen als 16 oder 17, wo wir ankamen mit der Fernsehsendung. Also das hat man bewiesen, genau wie es andersrum nicht funktioniert. Aber das ist ja mit jedem Produkt, was du neu machst, gehst du ein Risiko, ob es läuft oder nicht. Ich glaube einfach, dass wir aber Startups auch helfen. Ich glaube, dass Höhle der Löwen schon in Deutschland auch was bewegt hat. Ich glaube, dass wir in Deutschland so vielen am Jammern sind, viel auch zu Recht, aber dass Deutschland auch mal so ein bisschen wieder gute Laune und ein bisschen mal irgendwie Ärmel hochkrempeln und machen auch ein bisschen fehlt. Ich, ohne das jetzt zu viel zu spoilern, ich mache eine neue Fernsehsendung, so viel darf ich sagen, die heißt Die Millionenidee, wo wir Erfindern helfen und da brauchst du gar nichts, da brauchst du nur eine Idee im Kopf oder einen Zettel oder irgendwie ein Bild. Und ich glaube einfach, dass wir damit auch den Erfindergeist mal wieder wecken können, weil das sind ganz viele, die würden nie das Licht der Welt erblicken, diese Produkte, weil die Leute einfach keinen Mut haben, wie soll ich jetzt anfangen, wie soll ich es machen, muss ich was anmelden, darf ich dir die Idee verraten oder klaust du mir die gleich und kostet viel Geld und dann habe ich auch gar keine Kontakte und so. Und da versuchen wir jetzt ein neues Format auf die Beine zu stellen, was hoffentlich auch so einen Ruck gibt, so von wegen, hey, wir sind so gut in Deutschland und können so viel, lass uns das mal wieder zeigen.
Ja. Denke ich, darf sich auch jeder Kaufmann und Marktleiter bewerben, wenn er eine Idee für
tolles Produkt hat. Unbedingt.
Weil er sagt, ich weiß keine Ahnung, wie ich das mit der Produktion machen soll.
Da habe ich ja schon eine Filiale oder mehrere Märkte sicher. Ne?
Ja, auf alle Fälle.
Weil selbst muss er das ja listen. Er muss ja an die Idee glauben.
Muss ich ja wenigstens haben. Stichwort im Markt. Manchmal reicht ja heutzutage so ein virales Wochenende und dann geht so ein Produkt dann halt auch eben im Grunde genommen durch die Decke. Und dann zögern halt viele ja, weil sie sagen, ja, erstmal nochmal abwarten. Muss ich nicht heutzutage als Händler dann auch, und das gilt jetzt nicht nur für die Höhle der Löwen, sondern überhaupt bei Hypes, eigentlich sozusagen innerhalb von 24 Stunden reagieren, wenn ich sozusagen den ersten Hype mitnehmen will? Muss ich nicht immer da ein Stück weit ins Risiko gehen?
Ich glaube, dass nicht das Problem hier ist, weil ich glaube, dass die Kaufleute schon, wenn sie überzeugt sind und irgendwas dran glauben, schon die meisten bereit sind, Risiko zu gehen. Ich glaube, dass das oftmals das Problem der Zentralen ist, dass da natürlich mehrere Schleifen und Produktvorstellungen und da noch und die Anforderungen. Dann stehen wir uns in Deutschland mit vielen Sachen selbst im Weg, dass wir Auflagen haben, die so streng sind, dass wir erstmal welche Zertifikate brauchen, dass Trends auch teilweise vorbei sind, bis du mal sowas geprüft hast und das kostet dann auch viel Geld. Aber ich glaube schon, dass das ein Punkt ist. Ich komme auch aus einer Zeit, da sind wir nach Amerika geflogen, haben uns Trends angeguckt und wussten so, 2 Jahre später werden die in Deutschland sein. Dann kam das Internet, dann ging alles schneller und du hast recht, durch Social Media oder so geht es heute noch viel schneller. Und da glaube ich, da unterscheiden sich am Ende auch gute oder sehr gute von guten, dass sie da auch bereit sind. Und ich habe das heute ja viel beobachtet. Am Ende gehört auch Risiko, gerade im Unternehmertum musst du mal Risiko gehen. Und ich wurde vorhin auf eins angesprochen, wie ich das finde. Habe ich gesagt, ich würde das ausprobieren, weil ausprobieren. Das muss ja nicht ewig so bleiben. Wenn es nicht läuft, kannst du ja wieder was anderes machen. Also gerade Sachen, die positiv getestet worden sind, da bist du ja nicht, fängst nicht gleich bei Null an. Da glaube ich, müssen wir in gewissen Punkten mehr Risiko gehen. Und trotzdem haben wir das Problem, dass große Zentralen natürlich kein Schlauchboot oder kein Ruderboot ist, sondern große Tanker, den drehst du halt nicht so schnell.
Genau. Gibt es eigentlich aus deiner Sicht ein Sortiment oder ein Produkt, wo du eigentlich sagst, eigentlich müsste da der Handel mehr in den Bereich Innovation reingehen, da müsste er mehr ins Risiko gehen, das verpasst er gerade völlig, da müsste mehr passieren.
Soll ich jetzt mein Sortiment aufzählen, ne? Also da fehlt einiges.
Da haben wir noch eine halbe Stunde.
Nein, es gibt, also ich bin ja, wir haben ja auch viele Listungsartikel im Haushalts- oder Drogeriebereich, haben wir viele dauerhaft, wir machen aber auch viel Aktionsgeschäft und da gibt es schon so, ich meine, einer meiner Lieblingsprodukte im Non-Food-Bereich sind Heißluftfritteusen. Wir kommen jetzt im Herbst mit einer Pizza tiefgefroren für die Heißluftfritteuse speziell und nicht ein Pizza-Snack, wie es das schon gibt, sondern wirklich mit einer perfekten und ich sag besten Pizza, die es gibt.
Okay.
Vom Geschmack nach allen Verköstigungen, die wir auch teilweise mit dem Handel
schon gemacht haben. Dann wollen wir die aber auch nächstes Jahr auf Supermarkt Stars im Stand sehen.
Okay, sorge ich für. Und da hast du halt Vorteile, du sparst wahnsinnig viel Energiekosten, du brauchst einen Backofen nicht mehr vorheizen. Das geht in 5 Minuten, ist die fertig. Okay. Die ist vom Sternekoch entwickelt und der legt auch Wert, dass es keine Schweinesalami, sondern Rindersalami ist. Mhm. Und ich kann nur sagen, die schmeckt fantastisch. So versuchen wir, das passt wieder zu uns. Heißluftfritteusen ist dauerhaft, das seit Jahren, ich frage mich immer noch, wie viel verkaufst du noch, aber es wird eher mehr als weniger jetzt noch. Wir bringen jetzt die erste mit 3 Schubladen, also es kam ja schon die mit 2 Fächern, jetzt kommt die erste mit 3 und da so ein Food-Produkt dazu machen, was passt und trendig ist, glaube ich, das und wir haben bei M-Preis das jetzt gerade eingeführt in Österreich und es war die erfolgreichste TK-Einführung der letzten Jahre bei den.
Hier sind ja auch viele Vertreter und Partner aus der FMCG-Branche.
Ja.
Welchen Tipp würdest du denn mit auf den Weg geben? Was können die sich eigentlich von den Startups, die bei dir so durchgelaufen sind, abgucken?
Eben hast du noch gesagt, das sind Wettbewerber von mir. Jetzt soll ich denen schon Tipps geben.
Ja, kostenlos auch noch.
Das auch kostenlos. Also ich glaube, und das werde ich ja oft gefragt, auch von Startups, gib mir mal einen Tipp oder so. Diesen einen Tipp, den gibt's halt nicht. Also wenn es den geben würde, so mach das oder auch an Kaulitz, mach das jetzt morgen anders. Ich glaube, dass das eine Vielzahl von Dingen ist, dass du Dinge ausprobieren musst, dass du schon das Ohr beim Kunden haben musst. Das geht ja auch vielen verloren, anderen Firmen. Vorteil der Startups. Was will der Kunde draußen eigentlich? Wo hat er eigentlich Bedarf? In Verbindung auch inzwischen mit KI. Was hat überhaupt eine Chance und wie kriege ich was umgesetzt? Dann geht's weiter mit Marketing. Welche Story setze ich drauf? Dann kommt drauf, welche Verpackung, welche spricht am besten an? Was, welche Zielgruppe spreche ich an? Gibt's Monate, wo es besser verkauft wird? Wo mache ich den Start für das Produkt am Markt und so weiter? Da gibt's schon viele Dinge und dann kann ich immer nur sagen, ich habe in meinem Leben so viel Produkte probiert und habe ganz viel Erfolg gehabt und habe auch ganz viel Misserfolg gehabt. Aber würde ich nicht so viel probieren, das ist wie mit Fehler machen. Wir müssen eine gesunde Fehlerkultur haben. Das wurde von auch mal gesprochen. Was machst du, wenn jemand Fehler macht? Wer keine Fehler macht, arbeitet nicht. Und Fehler gehören einfach dazu. Man sollte sie den gleichen nicht wiederholen und schon gar nicht so oft. Aber sonst müssen auch Mitarbeiter wissen, dass sie Fehler machen dürfen. Nur dann sind sie gut und trauen sich auch was. Genau. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Wenn du mit einem Supermarkt-Mitarbeiter oder mit einem Kaufmann durch den Markt gehst, wo guckst du als erstes hin? Mal abgesehen davon, dass du guckst, wo sind meine Produkte? Schaust du zuerst sozusagen, wie sehen die Platzierungen aus? Wie stehen die? Oder ist das Facing vernünftig? Ist die Ware ordentlich gespiegelt? Worauf achtest du dabei am meisten?
Ich muss in einem Satz sagen, natürlich gucke ich, wenn ich meine Produkte sehe, ob die sauber da sind und rück die nochmal zusammen oder so. Aber ich gucke schon viel auf Sonderplatzierungen. Ich gucke immer, haben die gerade so irgendwas größer platziert, wo was Neues ist oder ein Vielfach-Facing. Und dann guckt man natürlich schon auf den Aufbau des Marktes, welchen Weg geht man als Kunde so durch, wo haben die Non-Food gerade oder auch Obstabteilung oder wo ist der frische Bereich und so weiter. So verschiedene Sachen, aber so ganz besonders gucke ich auf Sonderplatzierung, Displaylösungen, sind die irgendwie größer, welche Werbeaussagen haben die auch und so weiter, weil da muss man ja auch sagen, wird es ja auch immer, immer schwerer rechtlich. Welche Aussagen darfst du treffen? Und jetzt gibt's gerade neue Rechtsprechung, was Nachhaltigkeit angeht, Werbung mit Selbstverständlichkeiten, dass man die nicht mehr machen darf und so. Da beschäftigen wir uns in Deutschland ja auch wieder mit, fast die nicht da sind. Aber und da gucke ich einfach, wie machen es andere? Also man lernt es keine Einbahnstraße. Ich lerne von meinen Startups, ich lerne von jedem Markt, wo ich reingehe und gehe mit offenen Augen da durch und gucke mir das an, wie die das machen.
Um sozusagen Stichwort Lernen noch zum Schluss nochmal aufzugreifen, um nochmal ein bisschen auch nochmal kostenlose Beratung abzufischen bei dir, damit die Kaufleute auch nochmal was mitnehmen können. Wenn du mal so ins zweite Halbjahr blickst, worauf kommt es 2016? Im Supermarkt an, am Regal.
2026 meinst du?
2016.
2016 könnte ich dir sagen, worauf es ankam. Ja, ich glaube, dass wir, das liegt ja nicht an den Kaufleuten. Wir haben einfach eine Konsumzurückhaltung beim Kunden, dass wirklich viel, viel Preis gekauft werden und wir haben eine Schere, die auseinandergeht. Es ist bekannt, dass es Rolex gut geht, Ferrari, Lamborghini und Louis Vuitton, denen geht's gut. Da oben geht was, aber wir verlieren so ein bisschen die Mittelschicht und ich glaube, dass da auch die Politik leider gefordert ist, nicht leider, sondern gefordert ist, mal wieder den Menschen Sicherheit zu geben. Und gibt es jetzt Energiekosten, steigen die Tankrabatt? Ja, nein. Und da fehlt jetzt wieder Geld. Und am Ende fehlt es ja an den Kassen nachher.
Ja.
Die Leute haben das Geld nicht, auch wenn sie es ausgeben würden, haben sie es manchmal gar nicht, um es auszugeben. Ich kann nur sagen, als Tipp kann ich nur sagen, Kopf nach oben, wir sind trotzdem ein geiles Land. Es werden bessere Zeiten kommen und müssen nur mutig sein und innovativ sein, Dinge auch verändern zu wollen.
Ja, dann hoffen wir weiter auf die guten Zeiten und dass wir weiter mutig bleiben.
Danke.
Ralf Dümmel.
Danke.
Herzlichen Dank.
Danke.